Herzlich willkommen, liebe Hörer, zu einem Ukraine-Update im FAZ-Podcast für Deutschland. Heute wieder aus Frankfurt, nachdem meine Kollegen Andreas Krobock und Felix Hoffmann ja die gesamte letzte Woche direkt aus der Ukraine berichtet haben. Damit ist es aber noch nicht ganz vorbei, denn über ein paar Erlebnisse wird Ihnen Andreas Krobock später in der Sendung noch genaueres erzählen. Das wollen wir Ihnen nicht vorenthalten. Zuerst spreche ich heute aber mit dem Militärexperten Franz-Stefan Gadi über die aktuelle Lage an den Frontlinien, was er selbst in der umkämpften Stadt Bachmut Anfang März erlebt hat und darüber, ob und wie die ukrainische Frühjahrsoffensive jetzt in Gang kommen könnte. Und wie ernst müssen wir Putins jüngsten Einschüchterungsversuch in Sachen Nuklearwaffen nehmen? Und wie wäre Berlin eigentlich auf einen solchen Atomangriff vorbereitet? Das erzählt uns mein Kollege Lorenz Hemeker. Zum Schluss geben wir Ihnen dann auch noch eine kleine Sneak Peek in das Podcast-Festival auf unserem FAZ-Kongress diesen Freitag. Also volles Programm, legen wir los. Eine etwas längere Sendung heute an diesem Dienstag, den 28. März. Mitgearbeitet hat Jennifer Brückner und ich bin Kati Schneider. Schön, dass Sie dabei sind. Bei mir in der Leitung ist jetzt Franz-Stefan Gadi. Er ist Politikberater und Militäranalyst. Hallo nach Wien, Herr Gadi.
Guten Tag.
Herr Gadi, aktuell geht es ja nach wie vor allem um die lang umkämpfte Stadt Bachmut im Osten der Ukraine. Und Sie waren Anfang des Monats selbst dort. Warum wollten Sie denn in diese Hölle von Bachmut reisen? Also was waren Ihre Beweggründe?
Nun, zuallererst möchte ich festhalten, dass ich nur in den Vororten von Bachmut war und habe mir von dort aus die Frontlinien anschauen können. Zwei Personen von meinem Team sind direkt in die Stadt dann mitgefahren mit ukrainischen Soldaten und haben dort Interviews geführt beziehungsweise die urbane Frontlinie inspizieren können. Also ich und ein Kollege haben dann in den Vororten von Bachmut Interviews geführt, mit den Soldaten geredet, uns die Situation vor Ort angeschaut. Und ich glaube, der Hauptgrund einfach, warum wir dort sind, ist, erstens mal sind wir Militäranalysten. Das heißt, wir müssen auch ab und zu vor Ort sein, um einfach Recherche zu betreiben, um neue Daten zu sammeln. Und dann auch, um wirklich ein Gefühl für die Situation zu bekommen, was zum Beispiel die Moral der ukrainischen Streitkräfte betrifft, wie eben die Lage sich wirklich vor Ort darstellt. Also es gibt unterschiedliche Gründe, warum man das macht.
Ja, auf die Moral der ukrainischen Streitkräfte kommen wir gleich noch zu sprechen. Wie lange waren Sie denn dort, Sie und Ihr Team?
Nun, wir waren einige Tage dort und nicht nur in Bachmut beziehungsweise um Bachmut herum, sondern auch an anderen Abschnitten der Front in Donbass, weil ich glaube, dass ein schwerwiegender Fehler, der vielleicht oft passiert, öffentlichen Diskurs, was diesen Krieg betrifft, ist zu unterschätzen, wie unterschiedlich die Situationen sind an unterschiedlichen Sektoren entlang dieser 850 teilweise ja noch längeren Frontlinie, die sich da durch den Osten der Ukraine streckt. Und hier gibt es eben unterschiedlichste Situationen, beziehungsweise kann man eben die Situation um Bachmut wahrscheinlich nicht mit der Situation zum Beispiel um Vuhledar, also weiter im Süden, vergleichen. Daher ist es wichtig eben, dass man eben verschiedenste Punkte anfährt, mit verschiedensten Einheiten auch redet und auch wirklich schaut, dass man diverse unterschiedliche Meinungen einfängt. Ja.
Wie unterscheiden sich die Situationen, weil Sie es jetzt gerade sagten, in Bachmut und Vuhledar zum Beispiel?
Die Situation an sich in Bachmut ist einerseits, ist es ein urbaner Kampf eben. Hier wird schwer gekämpft in der Stadt selbst. Die russischen Streitkräfte kontrollieren einen Teil der Stadt mittlerweile. Die ukrainischen Streitkräfte haben sich festgesetzt im westlichen Teil der Stadt. Die Höhenrücken eben auf östlicher Seite sind im Besitz der russischen Streitkräfte oder der Wagner-Söldnertruppen eben, von denen wir sicher einiges schon gehört haben, hier auch auf diesem Podcast. Mhm. Und das ist natürlich ungünstig für die ukrainischen Streitkräfte, weil dadurch eben der gesamte Bereich, den die Ukrainer hier verteidigen müssen, mit Feuer belegt werden kann, russischem Feuer eben, weil eben die Stadt sehr gut eingesehen werden kann von russischen Positionen. Taktisch ist das nicht sehr vorteilhaft, aber es ist ein urbaner Kampf und dann findet der Hauptkampf von Bachmut eigentlich außerhalb der Stadt statt. Ein paar Leute reden immer von Ersten Weltkrieg ähnlichen Situationen, Kramsysteme, Bunkersysteme und so weiter, die sich hier durchziehen und es gibt auch ein Niemandsland und so weiter, starke Artillerieangriffe beider Seiten und es wird irrsinnig viel Munition verschossen und so weiter. Und wenn man dort ist, hört man auch immer im Hintergrund dieses Donnern eben der Geschütze, also kontinuierlich fast im Hintergrund. Mhm. Und man sollte nicht vergessen, wenn man dort ist und von einer Frontlinie spricht, ist es ja nicht so, okay, hier ist die Frontlinie jetzt da für 2-3 Meter, dann ist Niemandsland und dann ist die gegnerische Frontlinie. Diese Systeme ziehen sich ja über mehrere Kilometer in die Tiefe und in beide Richtungen, also hinter der russischen beziehungsweise hinter der ukrainischen Frontlinie ist es ja auch so, dass auf 10, 15 Kilometer in eine Richtung oder die andere Richtung man natürlich beschossen werden kann von Steinfeuer, also von russischer oder ukrainischer Artillerie. Also es ist immer ein etwas mulmiges Gefühl. Man hört auch das Surren von Drohnen, die über einen fliegen teilweise. Mhm. Ab und zu sieht man sogar Kampfflugzeuge oder Kampfhubschrauber, die herumfliegen. Und dann ist eben das Leben an sich teilweise auch nur ein paar Kilometer hinter der Frontlinie sehr normal. Und ich glaube, einer der beeindruckendsten und dann auch traurigsten Momente für mich, wie ich dort war, war, wie ich kurz außerhalb eines ukrainischen Stützpunktes gestanden bin, entlang einer Straße und auf die gegenüberliegende Straßenseite geblickt habe und gerade ist ein T-72-Panzer vorbeigefahren. 2 Kilometer, nein, ich glaube, das waren vielleicht 4 bis 5 Kilometer weiter, hat eine Granate gerade eingeschlagen. Mhm. Auf jeden Fall konnten wir die Detonation sehen und auch den Rauch, der dann aufstieg und dann auch den Knall hören und so weiter. Und ich bin da in einem Kriegsgebiet quasi und dann plötzlich sehe ich aber, dass ein Taxi stehen bleibt mit einem noch funktionierenden Taxischild am Dach des Autos, auch ein modernes Auto, das in jeder europäischen Stadt hätte sein können auch, ja. Hm. Und es steigt eine Familie aus, ja, ein kleines Kind im Skianzug mit einem wahrscheinlich von der Großmutter gestrickten Mütze, Haube, wie wir es in Österreich auch sagen, mit der Mutter und von der anderen Seite kommt gerade der Vater, oder ich glaube, das ist der Vater, entgegen aus einem Haus raus und das Kind läuft auf den Vater zu und dieser Kontrast eben, dass hier ziviles Leben möglich ist und gleichzeitig ein Kriegsgebiet, wo die russische Artillerie jederzeit reinschießen kann, das trifft einen dann schon sehr, muss ich sagen, auch wenn man selbst Familienvater ist und so weiter. Hm. Und da gibt es mehrere solche Erlebnisse natürlich immer, wenn man in so einem Gebiet ist. Und ich glaube, das Wichtigste, was man mitnimmt, eben wenn man auf seiner Recherchereise ist natürlich die menschliche Dimension. Und das kommt oft vielleicht zu kurz als Militäranalyse, weil wir reden von Einheiten und von Artilleriemunition, von Reichweiten, von Panzern, von Geschützen, von allen möglichen Sachen. Und diese Dinge sind aber alle nur dazu da, um andere Menschen zu verwunden, zu töten und so weiter. Also diese wirklichen Killermaschinen, Mordmaschinen und so weiter. Und die menschliche Dimension wird da oft einfach unterschlagen, wenn man auf irgendwelchen großen Kartenbewegungen sieht, die eben von Truppen durchgeführt werden und so weiter. Also für mich ist das enorm wichtig, in meiner Arbeit immer wieder dort zu sein.
Ja, also normales Leben findet statt quasi und unweit davon Artilleriebeschuss und Detonation, ne?
Genau.
Die Stadt stand ja vor allem jetzt Anfang März, als Sie da waren, unter Dauerbeschuss. Von einem Blutbad war die Rede. Jetzt haben Sie gesagt, Ihr Team war selbst in der Stadt, Sie waren in den Vororten. Wie haben Sie sich denn da oder Ihr Team auch in Sicherheit gebracht?
Die meisten von uns haben einen militärischen Hintergrund. Das war nicht das erste Kriegsgebiet, in das wir gefahren sind. Und es gilt immer, das Risiko hier natürlich sehr genau abzuwiegen. Und ich kann Ihnen sagen, also ein Grund zum Beispiel, warum ich und mein anderer Kollege hinten geblieben sind, war der, dass wir beide Familienväter sind. Und es gab eine Stelle auf die Fahrt eben in Bakhmut hinein, wo die russischen Streitkräfte oder Wagner, auch wer immer auch auf der anderen Seite der Front stand, direkt eben diese Straße unter Beschuss hätte nehmen können, also nicht indirektes Feuer. Mhm. Und die zwei Männer in unserem Team, die eben keine Familienväter waren, haben gesagt, nein, wir gehen in die Stadt, wir fahren in die Stadt und wir holen die Daten und wir teilen das dann mit euch. Ihr macht dieses und jenes. Hinter der Bakhmut-Frontlinie, die direkt durch die Stadt eben läuft. Mhm. Und so haben wir das zum Beispiel eben aufgeteilt. Das ist das klassische Risikomanagement. Und wir haben natürlich dann sehr genau aufgeschaut, mit wem wir unterwegs sind und mit wem wir uns auch treffen, beziehungsweise auch, wie ist die Sanitätsversorgung und so weiter. Gibt es eine Rettungskette? Also es gibt ganz verschiedene Faktoren, die man hier natürlich immer berücksichtigen muss. Und ich glaube, es hilft sehr, wenn man eben einen militärischen Hintergrund eben bereits hat, wenn man dann auch sehr gut Gefahren besser einschätzen kann. Aber man darf nie erhaben sein, was die Gefahr betrifft. Und wie gesagt, ich und mein Kollege, wir waren dann auch bei Versorgungsstützpunkten der ukrainischen Streitkräfte. Und in dieser Hinsicht, ja, diese Versorgungsstützpunkte sind natürlich auch Ziele russischer Artillerieangriffe. Und ja, also was dann letztendlich die größere Gefahr war, ist schwer oft abzuwägen.
Ja. Jetzt hat der Oberbefehlshaber der ukrainischen Armee, Saluschny, am Wochenende gesagt, die ukrainischen Verteidiger haben die Lage vor Ort stabilisieren können. Vor ein paar Wochen hat man noch darüber spekuliert, dass die Ukrainer Bachmut bald aufgeben müssen. Wie ist es denn nun wirklich?
Es ist schon eine Zeit her, dass wir dort waren. Die Lage ändert sich hier relativ schnell. Was ganz klar war, ist eben diese mediale Berichterstattung von ein paar Wochen, eben, dass Bachmut kurz vor dem Fall steht. Und das wurde dann natürlich auch von einigen, jetzt nicht Militäranalysten, aber sicherheitspolitischen Analysten und so, da gibt es ja einen Unterschied, auch aufgegriffen immer wieder und in die Medien gebracht. Und ich finde, das hat schon damals nicht wirklich gestimmt und wir konnten das auch wirklich feststellen. Es gab keine Anzeichen, dass die ukrainischen Streitkräfte sich anschicken würden, sich zurückzuziehen, beziehungsweise dass der Druck dort so groß wäre, dass eben die Stadt eingekesselt werden wird. Und ich meine zu sagen, dass in naher Zukunft wahrscheinlich eine Einkesselung nicht stattfinden wird. Es wird keine Massenkapitulation wahrscheinlich geben. Mhm. Was Wahrscheinlichkeitsrechnungen betrifft, ist, glaube ich, ist so im Moment, dass die ukrainischen Streitkräfte die Stadt noch eine längere Zeit verteidigen können, dass es keine Gefahr gibt eben einer Massenkapitulation oder einer Einkesselung und eben, dass auch es so scheint, dass der russische Angriff teilweise am Ermatten ist. Mhm. Das kann ich aber jetzt nicht unabhängig bestätigen. Das sind auch Berichte, die wir teilweise zugeschickt bekommen, eben von Leuten, die in der Nähe der Front sind, aber nicht jetzt direkt an der Front, zum Beispiel in Bakhmut stehen. Und in dieser Hinsicht, ja, die Stadt wird sich wahrscheinlich noch halten können. Das heißt aber nicht, dass die ukrainischen Streitkräfte nicht früher oder später sich vielleicht aus anderen Gründen zurückziehen.
Ja. Ja. Jetzt haben Sie ja auch mit einigen ukrainischen Soldaten vor Ort gesprochen. Sie haben es auch kurz zu Beginn unseres Gesprächs angedeutet. Wie war denn Ihr Eindruck? Also wie steht es denn aktuell um die Kampfmoral der Ukrainer?
Die Moral ist nach wie vor sehr hoch. Es gibt eine gewisse Frustration und die gibt es nicht nur um Bakhmut, aber auch an anderen Sektoren der Front, was eben die Verteidigung Bakhmuts betrifft, beziehungsweise was ich eben erwähnte, eben die militärische Sinnhaftigkeit der Verteidigung. Also da rumort es ein bisschen, das würde ich aber jetzt nicht überbewerten, aber grundsätzlich eben, was ich doch feststellen konnte, ist, dass es hier noch Spannungen innerhalb der ukrainischen Streitkräfte gibt, zwischen alten sowjetischen Denken und neuem westlichen Denken, also streng hierarchischen Denken, wo eben Kommandeure auf höherer Ebene ihre Einheiten bis ins kleinste Detail runter, also auf Zugsebene, Kompanieebene managen, also taktische Entscheidungen übernehmen. Also das heißt quasi, hier hast du deinen Schützenkram und den verteidigst du jetzt und dann wird ein Strich auf der Karte gezogen und der Kommandant dann auf der unteren Ebene kann da jetzt so nicht flexibel sein. Nein, ich schiebe den Schützenkram jetzt so 20 Meter nach hinten oder 30 Meter nach vorne und so weiter, weil das Gelände nicht gut ist und man das von der Karte nicht so sehen kann. Also das ist diese alte sowjetische Denkart, die noch sehr verbreitet ist in den ukrainischen Streitkräften. Mhm. Und dann gibt es schon vielleicht eine westliche NATO-infusierte Denkweise, wo es eine gewisse Flexibilität gibt, eine gewisse Autonomie auf unteren Ebenen. Unter vielen jüngeren Offizieren ist das weit verbreitet und unter Offizieren und Mannschaften und so weiter. Und da gibt es schon Spannungen, die ich sehen konnte. Und ich glaube, da wird oft verglichen, zum Beispiel eben die mehr rigide Verteidigung eben in Bakhmut mit einer viel flexibleren Verteidigung um Vuhledar zum Beispiel. Ja. Mhm. Und ich sage so, es gibt immer diese Spannungen in solchen Situationen. Und es gibt in einem Roman, den ein amerikanischer Schriftsteller mal über den Pazifikkrieg geschrieben hat, eben diesen einen Satz auf Englisch, the only time you need to start worrying about a soldier is when he stops bitching. Mhm. Also das einzige Mal, wo man sich wirklich Sorgen machen muss um seine Soldaten, ist, wenn sie aufhören, sich zu beschweren. Also in dieser Hinsicht, das gibt es immer, das gibt es in jeder Streitkraft, im Krieg oder Frieden. Und ich würde das alles nicht überbewerten, aber es gibt diesen Kulturkampf, wie ich es nenne, zwischen Ost und West innerhalb der Streitkräfte. Ja? Und das sollte man auch berücksichtigen. Ja? Das könnte langfristig natürlich die Kampfkraft etwas schwächen, ja.
Meine Kollegen Andreas Krobock und Felix Hoffmann, die waren auch die gesamte letzte Woche in der Ukraine und haben für unseren Daily jeden Tag von dort aus berichtet. Und sie haben unter anderem den Colonel des 127. Regiments der ukrainischen Armee getroffen. Und in einer Aussage von ihm, da hören wir jetzt mal kurz rein.
Ich denke, dass das Kommandant schon versteht, wann der Zeit ist und...
Well, Ukrainian High Command, of course, already knows when is a good time, and I already know what my brigade, what my people will do, and I will not and I cannot tell any details, but I can say that Ukrainian counteroffense will start much, much sooner than you can expect. I would even say that on some directions it has already started.
Ja, die ukrainische Gegenoffensive kommt viel schneller, als alle denken und hat sogar in Teilen schon begonnen. Wie schätzen Sie das denn ein, Herr Gadi? Ist das so oder muss er das einfach so sagen? Mein Kollege Felix Hoffmann hatte das Gefühl, dass das ja ein sehr professioneller Umgang mit den Medien war.
Also ich würde sehr vorsichtig sein jetzt mit den Aussagen von einzelnen ukrainischen Soldaten, Kommandeuren und so weiter, weil natürlich es hier auch eine Informationskriegskomponente gibt. Man signalisiert natürlich nicht den Gegner, wann wir anfangen, wo wir angreifen und so weiter. Und natürlich gilt es auch, die westliche Meinung zu beeinflussen in gewisser Weise. Und in dieser Hinsicht würde ich einfach sehr skeptisch sein, was immer wir auch jetzt auch von ukrainischer Seite zu hören bekommen. Mit Vorsicht genießen diese einzelnen Aussagen. Aber natürlich, was dieser Kommandeur meinte, es könnte natürlich so schon der Fall sein, dass es eine schleichende Offensive gibt. Das heißt also kleinere Angriffe, die sich dann zu größeren Angriffen entwickeln, beziehungsweise, dass man eben versucht, verschiedene Angriffe an verschiedenen Sektoren der Front gleichzeitig durchzuführen, um die Russen eben dazu zu bringen, dass sie sich ausdehnen, dass sie eben nicht wissen, wo der Schwerpunkt gesetzt wird und so weiter. Also da gibt es Dutzende Möglichkeiten und da würde ich gar nicht dazu zu viel spekulieren, dass ein Angriff kommen wird. Ich glaube, das ist sehr wahrscheinlich, könnte sich aber auch verzögern um ein paar Wochen. Es hängt davon ab, eben wie schnell wahrscheinlich die nötigen Munitionsvorräte angeschafft werden können, beziehungsweise ob eben gewartet wird, bis noch zusätzliches westliches Material kommt, was also die Kampfpanzer betrifft aus dem Westen. Es gab ja eben die Nachricht, dass die Leopard 2 Kampfpanzer aus Deutschland eingetroffen sind, die ersten 18 Stück und so weiter, Marder, Schützenpanzer und so weiter. Also da gibt es verschiedenste Optionen hier und da möchte ich aber gar nicht zu sehr ins Detail reingehen.
Also wo die Ukrainer am ehesten angreifen könnten, das kann man jetzt so noch nicht sagen.
Nun, es gibt ein paar strategisch wichtige Punkte natürlich und der Süden der Ukraine ist selbstverständlich von strategischer Bedeutung aus mehreren Gründen, aber ob hier letztendlich dann der große Stoß kommen wird, kann man nicht sagen im Moment. Ja, das müssen wir einfach abwarten.
Viele sprechen ja momentan vor allem von Positionskämpfen, gerade um Bachmut und auch Avdiivka, eine weitere Stadt im Osten des Landes, und deuten das dann als Übergangsphase des Krieges. Also würden Sie sagen, die Russen bereiten sich auch schon auf die Gegenoffensive vor?
Ich glaube, mit Sicherheit bereiten sich die Russen auf eine Gegenoffensive vor. Und wir waren auch unter anderem in der Gegend um Avdiivka und haben uns dort die Situation angeschaut. Und ja, es gibt eine Art Stellungskrieg hier, aber es gibt auch einen Krieg, der sehr mobil ist nach wie vor, wo sich Frontlinien doch verschieben. Ja? Also die Idee, dass es hier einen festgesetzten Stellungskrieg à la Westfront gibt, das würde ich nicht so unterschreiben. Ja? Und vor allem, wie gesagt, die Situation ist einfach verschiedenen Orten der Front. Aber ja, die Russen wissen natürlich, dass eine Offensive kommen wird. Sie haben sich auch dementsprechend vorbereitet, bereiten sich auch dementsprechend vor. In dieser Hinsicht bleibt es einfach abzuwarten, wie sich die Situation in den nächsten Wochen entwickeln wird.
Putin hat ja am Wochenende angekündigt, taktische Nuklearwaffen in Belarus stationieren zu wollen. Einige versetzt das jetzt in Alarmbereitschaft, andere halten die Aufregung für unbegründet. Was denken Sie denn, Herr Gadi? Droht hier eine weitere Eskalation?
Also zuallererst einmal möchte ich schon festhalten, man sollte nie erhaben sein gegenüber der Gefahr, dass Nuklearwaffen noch eingesetzt werden. Also die Idee, dass man das einfach jetzt abstempeln kann oder abtun kann als eine unwichtige Nachricht, die eh nichts jetzt da verändert, das würde ich so nicht unterschreiben, beziehungsweise finde ich das den falschen Ansatz. Das können dann auch, ehrlich gesagt, oft Länder machen, die keine Nuklearwaffen besitzen, beziehungsweise auch wo die Entscheidungsträger nicht wirklich den Entscheidungsprozess, was eben zu tun wäre, sollte Russland Nuklearwaffen einsetzen, beeinflussen könnten. Also ich meine, Länder eben wie Frankreich, Großbritannien, die Nuklearmächte sind, ja, okay, können natürlich da jetzt sich vielleicht ein bisschen mehr hinauslehnen, weil letztendlich die wichtigere Antwort oder die wichtigste Antwort, wo dann jeder hinblicken würde, ist natürlich Washington DC. Und in Washington müsste dann letztendlich die Entscheidung getroffen werden, was getan werden müsste oder was die Vorgehensweise ist, sollte Russland wirklich irgendwann einmal taktische Nuklearwaffen einsetzen. Also das möchte ich nur der Sache jetzt hier vorausschicken. Ja, also diese nonchalante Attitüde oft finde ich falsch in dieser Hinsicht. Man darf aber gleichzeitig natürlich auch nicht überbewerten, was hier passiert. Und in dieser Hinsicht, ja, aus rein nuklear-militärischer Perspektive ändert diese Stationierung oder diese potenzielle Stationierung eigentlich nichts am Gesamtbild. Es gibt ja auch um die Kaliningrader Gegend bereits Nuklearwaffen beziehungsweise Boden-Boden-Raketen, die bewaffnet sind mit nuklearen Sprengköpfen und so weiter. Und also das würde jetzt nämlich die Balance eben zwischen den Nuklearmächten in Europa großartig beeinflussen. Ich glaube, hier ist die Geschichte vielmehr eben, dass Weißrussland mehr und mehr in die russische Abhängigkeit kommt, eben die Souveränität des Landes eingeschnitten wird dadurch. In dieser Hinsicht, ja, wir müssen schauen, was für Systeme dort stationiert werden, ob es Iskander-Boden-Boden-Raketen sind, ob es Flugzeuge sind, die Nuklearsprengkörper tragen können, die Marschflugkörper oder eben Hyperschallraketen abfeuern können und so weiter. Es bleibt abzuwarten, aber natürlich spielt Putin hier auch mit der Angst, die vor allem in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum im Allgemeinen verbreitet ist, was eben diese nukleare Dimension eines Konfliktes betrifft. Und ja, hier muss man einfach kühlen Kopf bewahren, die Gefahren abwerten und dann letztendlich auch schauen, was tut Washington. Letztendlich ist das dann die große Frage in einer solchen Situation.
Vielen Dank, Herr Gadi, für das Gespräch und für Ihre Einschätzungen.
Vielen Dank.
Ja, Franz Stefan Gadi sagt, wir sollten die Gefahr, dass Putin Nuklearwaffen einsetzen könnte, nicht unterschätzen und müssen vor allem darauf schauen, wie Washington reagiert. Von US-Experten hört man gerade, Putins Ankündigung sei unbedeutend für das Risiko einer Eskalation zu einem Nuklearkrieg, das extrem niedrig bleibt. So eine Analyse des US-Instituts für Kriegsstudien. Aber trotzdem schwingt das Was wäre, wenn doch irgendwie immer mit, zumindest wenn Sie mich fragen. Wäre Deutschland etwa auf einen Atomangriff vorbereitet? Ja, mit dieser Frage hat sich auch mein Kollege Lorenz Hemeker beschäftigt.
Durch die taktischen Atomwaffen in Belarus ändert sich an der strategischen Gesamtlage und der Bedrohung für den Westen so gut wie gar nichts. Das heißt, auf der einen Seite besteht da kein Grund, jetzt ein falsches Maß an Alarmismus hervorzurufen. Aber gelassen zu sein heißt ja nicht, dass man nachlässig werden sollte. Und das ist das andere, was ich halt jetzt gehört habe. Kurzfristig sehen viele kein Problem. Aber mittelfristig ist halt die Frage, was passiert. Denn die Sicherheit des Westens und gerade auch Deutschlands hängt ja am atomaren Schutzschild der NATO. Und das bedeutet in erster Linie dem großen Atomwaffenarsenal der Vereinigten Staaten. Solange dort also ein Präsident ist, der den Westen mit jedem oder auch das NATO-Gebiet mit jedem Zentimeter verteidigen will, ist alles gut. Sobald dort aber ein Präsident an die Macht kommt, der wie Trump darüber nachdenkt, ob die NATO obsolet ist und ob das Beistandsversprechen, was damit einhergeht, noch Bestand hat, dann wird es halt schwierig. Und die Zeiten, in denen man davon ausgehen konnte, dass es entweder nur zu einem großen apokalyptischen Schlagabtausch der Nuklearmächte kommt oder zu gar nichts, die sind halt nach Meinung einiger Experten vorbei. Und ein begrenzter Atomschlag in einem Szenario, wo es halt diesen Rückhalt der Amerikaner nicht mehr gibt, das ist halt eine Situation, auf die nicht nur Deutschland, aber auch Deutschland überhaupt nicht vorbereitet ist. Unsere Flugabwehrraketenkapazitäten sind kaum in der Lage, länger standzuhalten. Es gibt am Beispiel Berlin, mache ich das ja in dem Stück fest, so gut wie überhaupt keine Bunkeranlagen mehr. Was ich aus dem politischen Berlin höre, ist, dass es noch nicht einmal für die Mitglieder des gemeinsamen Ausschusses, also der Parlamentarier und Ministerpräsidenten im Verteidigungsfall, diejenigen sind, die dann den Betrieb am Laufen halten sollen, dass es noch nicht mal für die klare, gesicherte Bereiche gibt, wo die sich aufhalten können. Und das ist, sagen diese Leute auch und auch ehemalige und aktive Generale, das ist halt ein Problem.
Ja, auf eine Situation ohne den Rückhalt der Amerikaner ist Deutschland nicht wirklich vorbereitet, eigentlich überhaupt nicht vorbereitet. Und mehr über diese Missstände können Sie im Artikel von Lorenz Hemeker nachlesen. Den Link dazu hänge ich Ihnen in die Shownotes. Bei mir ist jetzt mein Kollege Andreas Krobock. Sie haben vielleicht bzw. hoffentlich unsere Folgen letzte Woche gehört. Zusammen mit Felix Hoffmann war er in der Ukraine und wir haben unseren Daily aus Kiew, aus Butscha und auch aus Kharkiv gesendet. Über ein paar Highlights und auch Eindrücke, die letzte Woche vielleicht etwas zu kurz gekommen sind, will ich jetzt mit ihm sprechen. Hallo Andreas.
Hallo Kathi.
Andreas, vorab die Frage. Lorenz hat es gerade gesagt, ohne den Rückhalt der Amerikaner sind wir auf einen Nuklearangriff ja überhaupt nicht vorbereitet. Hm. Was macht das denn mit dir, wenn du das hörst?
Ja, ist eine super Einstiegsfrage. Also ich war ja da 6 Tage in Kiew und habe wirklich mit vielen Leuten gesprochen. Und ich erinnere mich da vor allem total gut an das Interview mit Vitali Klitschko, der ja jetzt Bürgermeister von Kiew ist, seit 17 Jahren in der Politik, vorher nur 16 Jahre Profiboxer. Viele in Deutschland haben den vielleicht so ein bisschen anders im Kopf, als er sich inzwischen entwickelt hat. Also da saß und stand jemand vor mir, der sehr beeindruckend war. Und als genau diese Frage halt kam, ne, also wie ernst nehmen wir eigentlich in Westeuropa, wie ernst nehmen wir in Deutschland diese putinsche Aggressionsbereitschaft? Da bin ich dann in dem Interview so einmal, kurz hat er mich dazu gebracht, nachzufragen, glauben Sie wirklich, als es darum ging, zu was Putin bereit ist? Also wenn der Ton da ist, spiel ihn ab.
Wissen Sie was? Für diese Frage, glauben Sie wirklich, wird ein Krieg? Vor einem Jahr habe ich gesagt, nein, das ist normale menschliche Gehirn kann nicht begreifen, in normaler Zeit kann ein Krieg zu sein in Europa, in Mitteleuropa. Und heute bekomme ich von Ihnen Frage, glaube ich wirklich, wissen Sie was? Gefahr ist da. Und wir müssen gut vorbereitet.
Ja, da klingt er ja schon ziemlich angefasst, ne?
Ja, und das ist mir nicht nur bei ihm begegnet, sondern bei vielen anderen. Ich habe auch Andriy Melnyk, den ehemaligen ukrainischen Botschafter in Deutschland, getroffen. Ich habe viele andere aus der Gesellschaft, aus der Politik. Ich habe mit vielen Leuten lange gesprochen und alle verstehen im Grunde nicht, wie es bei uns Initiativen geben kann, für den Frieden, für pro-Putin. Man muss doch mit dem im Gespräch bleiben. Das verstehen die alle nicht. Ne? Die sagen dir dann halt auch ins Gesicht, seid ihr eigentlich wahnsinnig, seid ihr eigentlich bescheuert? Seht ihr eigentlich nicht, zu was dieser Typ in der Lage ist und auch bereit ist? Ne? Also zu was der bereit ist, habe ich selber mit eigenen Augen gesehen in Butscha, in Irpin. Und wenn man das so aus der Distanz in den Nachrichten sieht, Fernsehbilder, klar, das ist grausam, das ist das eine. Aber wenn du da stehst auf der Straße an genau der Stelle, die du aus dem Fernsehen kennst und die Leute kommen aus den Häusern, die überlebt haben und erzählen dir quasi proaktiv, ohne dass du sie fragst, ihre Geschichten und du hörst dann Klitschko, wie er sagt, seid ihr eigentlich bekloppt, Putin das auch noch abzunehmen, dass er, nachdem er die Ukraine gewonnen hat oder wenn er sie nicht gewinnt und sich zurückzieht, danach das nächste angreift. Ne? Also ob das die baltischen Staaten, ob das Polen ist und wie wir es gerade in dem O-Ton gehört haben, ja tatsächlich, also es gibt nicht wenige da, die glauben, Ostdeutschland, die ehemalige DDR, wäre auch ganz gut. Das ist schon hart.
Das ist schon eine krasse Aussage. Ja. Wir sollten das ernst nehmen, ja, wir sollten es aber auch nicht überbewerten. Das sagt auch Franz-Stefan Gadi, mit dem habe ich eben auch viel über die Situation in Bachmut gesprochen. Er war nämlich selbst vor einigen Wochen dort und hat zum Beispiel sehr eindrücklich eine Geschichte einer Familie erzählt, die seelenruhig aus einem Taxi steigt, während nur wenige Kilometer weiter eine Explosion zu beobachten war. Ja, irgendwie eine neue Normalität für die Ukrainer. Hast du das in Kiew und in Butscha, wo du ja warst, auch so wahrgenommen?
Ja, also absolut. Es ist, man kommt hier aus unserer noch sicheren Welt und man ist es natürlich nicht gewohnt, diese Stimmung und diese Alltagsabläufe, die es da gibt. Ne? Also man hat da ja, ich würde sagen, wenn man in Kiew ist, eine Stadt mit 3 Millionen Einwohnern, immer noch mit viel Geschäften, alles geöffnet. Das Business läuft weiter und trotzdem gibt's halt jeden Tag ungefähr 2-3 Mal Luftalarm, Bombenalarm. Über eine Stunde, über zwei Stunden, über drei Stunden. Ne? Und eigentlich müsste man sich ja dann in den nächstgelegenen Luftschutzkeller begeben oder was auch bekannt und gut ist, ist einfach in eine U-Bahn-Station, in die erste Unterebene runtergehen, da ist man auch relativ sicher. Aber das Ding ist, wie du sagst, die Leute machen das einfach nicht mehr. Ne? Das ist ein großes, ja, ich will fast sagen, Lotteriespiel. Da sprechen die auch offen drüber mit einem Lachen und einem Weinen gleichzeitig im Gesicht und sagen, na ja, die Chance im Lotto zu gewinnen ist, weiß ich nicht, 1 zu 20 Millionen. Die Chance, dass die eine Drohne, diese Shahed-Drohne, die die Russen ja von den Iranern bekommen, dass die durchkommt, die ist 1 zu 3 Millionen. Oder so. Und würden wir also jede Nacht 4 Stunden in den Keller gehen, wenn es Alarm gibt, dann weiß ich nicht, wie müde man am nächsten Tag wäre. Irgendwann ist man auch mal mürbe und will das nicht mehr. Und die machen es einfach nicht mehr. Ne? Also das ist dieses, was einem dann auch strange vorkommt und was mich auch immer noch total beschäftigt. Also dieses gleichzeitige, wir machen unser Leben weiter, wir gehen weiter. Wir dürfen ja auch nicht aufhören zu leben und optimistisch zu sein und an morgen zu glauben. Ich habe auch noch einen ganz spannenden Ton, den könnten wir vielleicht an der Stelle jetzt auch mal einspielen. Wir waren abends eingeladen auf einer Techno-Party. Ne? Also die Partys gehen dann natürlich nur bis 22 Uhr, weil 23 Uhr ist Sperrstunde, Curfew, da weiß jeder, 22 Uhr geht man nach Hause, hat man eine Stunde Zeit nach Hause zu kommen. Jetzt gerade am letzten Wochenende haben die diese Sperrstunde um eine Stunde verlängert auf 12 Uhr Mitternacht und du glaubst nicht, wie glücklich die Leute allein darüber waren, dass die abends eine Stunde länger einfach raus können. Ne? Also wir erinnern uns bei uns an Corona,
die haben jetzt eine Stunde länger.
Ja, genau. Und da gehen dann halt die Partys, wenn sie stattfinden. Also ist jetzt nicht so, als wäre ich hier in Deutschland der große Partygänger, aber ich bin halt hin. Und es ging von 14 bis 22 Uhr. Ne? Und der DJ und der Organisator, der dieses ganze Event in diesem Club Berlin, auch ein interessanter Name, können wir vielleicht gleich auch nochmal drüber reden, der das veranstaltet hat, der hat uns Folgendes erzählt.
Es ist auch so, dass die Politiker uns das erlaubt haben. Und wir fingen an, diese Partys und Veranstaltungen zu organisieren, um unsere verwundeten Verteidiger und natürlich auch alle anderen Soldaten zu unterstützen. Und viele Vereine und Organisatoren machen das so. Es gibt zum Beispiel einen Club, der jeden Samstag Rave-Partys organisiert und jeden Samstag spenden sie an einen großen Fonds zur Unterstützung der ukrainischen Armee. Etwa 150.000 Hryvnia. Und davon werden Drohnen und andere notwendige Dinge gekauft. Wir versuchen also, unsere Verteidigung so gut wie möglich zu unterstützen. Und ich glaube, je mehr solche Veranstaltungen wieder stattfinden, desto mehr Musik gibt es auch. Das ist auch besser so, denn Kultur sollte sich weiterentwickeln. Und in Kiew ist elektronische Musik ein wichtiger Teil der Kultur. Denn, wie schon gesagt wurde, war Kiew vor der Invasion das zweite Berlin, was diese Art von Musik angeht.
Kiew ist das zweite Berlin, aber Musik ist das sicher.
Okay, ja, irgendwie krass, wenn man bedenkt, ne, dass die ganz normal eigentlich Party machen, wenn wir ja hier immer über die Ukraine berichten. Das haben wir ja, so bedenken wir das ja gar nicht. Wir denken ja, das normale Leben findet da gar nicht mehr statt, aber das ist ja, sehr wohl so. Und jetzt erzählt der DJ ja gerade, dass die Einnahmen aus diesen Musikveranstaltungen auch für Rüstungszwecke ausgegeben werden.
Ja, genau. Also klar, also die packen dann natürlich beides oder alle Bereiche, die jetzt wichtig sind, in eins. Ne? Zum einen ist es natürlich wahnsinnig wichtig, dass die Leute weiterleben können und dass die nicht irgendwie ihre Zeit nur in ihren eigenen vier Wänden, teilweise ohne Strom, teilweise ohne Wasser, teilweise ohne Heizung verbringen, sondern dass die auch rausgehen können. Und wie der auch gerade gesagt hat, Kiew ist das neue Berlin. Also du musst dir Kiew wirklich als eine extrem moderne, digitale Stadt mit einem Stadtbild, also mit einer unfassbar interessanten Architektur, aber auch mit wirklich, ich benutze jetzt mal dieses Wort, coolen Bewohnern, also wirklich Leuten, die gute Jobs haben, gute Unternehmen sind da ansässig. Und das ist genau das, was der halt sagt. Diese Leute, alle, die da leben, die wollen halt A, weiterleben und die wollen auch natürlich mal Männer wollen Frauen kennenlernen, Frauen wollen Männer kennenlernen, man will mit seinen Freunden abends rausgehen, was trinken, man will quatschen, man muss ja auch alles, was passiert, irgendwie verarbeiten im Gespräch. Ne? Das ist das eine, dass das wieder stattfindet, ist wahnsinnig wichtig, glaube ich, für die Leute da. Und das zweite ist natürlich, dass sie dann zwei Fliegen mit einer Klatsche schlagen und die Einnahmen, die sie quasi aus solchen Abenden generieren, dann auch, das habe ich auch an verschiedenen anderen Stellen gesehen, dass sie diese Einnahmen dann einfach spenden und dass das dann dem eigenen Militär zugutekommt und dass das dann auch einfach Symbol dieses Zusammengehörigkeitsgefühls der Ukrainer, dieses Freiheitsgefühls, dieses nie wieder Sowjetunion, also die sagen ja nicht nie wieder Russland, die sagen, die haben ja eher Angst vor der ehemaligen Sowjetunion, die wieder ihr großes Reich ausdehnt und dann heißt es halt, ja, nie wieder Sowjetunion und das war sehr eindrücklich.
Ja. Eine Woche daily aus der Ukraine. Franz-Stefan Gadi hat gesagt, als Militärexperte ist es wichtig, sich auch ein Bild von der Lage vor Ort zu machen, die menschliche Dimension in den Blick zu nehmen, statt einfach nur aus der Distanz zu analysieren, was wir ja natürlich auch oft tun. Aber für uns Journalisten ist das ja genauso wichtig, auch mal vor Ort zu sein. Ne? Das können wir jetzt bestätigen.
Ja, ich Kathi, ich könnte jetzt einfach nur ja, Punkt sagen. Es stimmt, du hast recht. Also es ist wichtig, das vor Ort zu sehen. Man braucht wahrscheinlich ein bisschen, wenn man mal da war. Also ich meine, die Fahrt ist lang. Ne? Ich glaube, wir waren hin und zurück jeweils 28 Stunden unterwegs, haben viele Leute getroffen, die diesen Weg mehrfach im Monat nehmen, ne? Weil es natürlich inzwischen auch viele Ukrainer gibt, die arbeiten dann in Polen, weil ihr Arbeitsplatz in Kiew oder irgendwo anders, in Cherson, weil es den nicht mehr gibt, aber der ist umgezogen nach Polen oder die Kinder haben an Universitäten studiert, die Universitäten sind geschlossen, die sind aber jetzt auch in Polen und dann schlafen die und dann fahren die halt auch andauernd hin und her. Das ist auch so eine Art Alltag, auch zwischen Deutschland, Polen und der Ukraine und das alles mal so zu sehen, welche Lebensumstände die haben. Jeder, ne, also wenn wir abends miteinander beim Bier trinken sind oder beim Wein, man sitzt mit ein paar Leuten zusammen, wenn man das da hat, dann kennt jeder einen aus seinem allerengsten Kreis, der entweder gestorben ist oder eher sogar auf furchtbarste Art gestorben ist, ne? Also auch noch gefoltert, gequält, was weiß ich wurde. Und das ist schon, das ist schon bewegend, das so mit anzusehen, ja. Wie die aber trotzdem, anders als man ja vielleicht denken würde, dann nicht aufgeben, weil die sagen alle, Putin will nur eins. Putin will, dass wir hier alle depressiv werden, dass wir mürbe werden, dass wir keinen Strom, kein Wasser, nichts mehr haben und dass wir hier abhauen. Weil er will nicht die Ukraine, er will nicht die Ukrainer, er will die Ukraine. Und das lassen sie halt nicht geschehen und bleiben halt auf eine Weise kämpferisch und optimistisch, die ich, glaube ich, aus der Entfernung jetzt, aus Frankfurt, so nicht verstanden hätte.
Ja, also umso wichtiger für die Ukraine, dieser Normalität weiter irgendwie leben zu können, soweit es eben geht. Die Berichterstattung von hier, die bleibt ja aber über den Krieg in der Ukraine genauso wichtig und die geht ja auch diese Woche noch weiter. Und da können Sie sich, liebe Hörer, schon freuen, denn am Freitag findet unser FAZ-Kongress statt und in dem Zuge auch ein Podcast-Festival in diesem Jahr. Was ist da denn konkret geplant?
Ja, ich hoffe, du lässt mich jetzt nicht alles auswendig aufsagen, aber in der Tat haben wir zum allerersten Mal in der Geschichte der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, der FAZ, diesem Laden, in dem wir arbeiten und den wir so gerne mögen, haben wir ein Podcast-Festival. Das heißt, der FAZ-Kongress, ich weiß gar nicht, ob er ausverkauft ist oder nicht, der Bundeskanzler kommt, Olaf Scholz, wird sich mit unserem politischen Herausgeber Berthold Kohler eine Stunde auf der Bühne unterhalten. Dieses Gespräch werden wir direkt am Freitag noch mit Tönen davor und Tönen danach hier im FAZ-Podcast für Deutschland hören können. So wie ich Kohler kenne, wird er das auf eine sehr launige und eine sehr kluge Art moderieren und vielleicht auch mal Scholz aus seinem norddeutschen Trott so ein bisschen herauslocken. Also bin ich total gespannt drauf. Dann habe ich auch eine Bühne, also freue ich mich auch. Carlo Masala kommt, ne? Unser vielleicht ja deutscher Militärexperte, Sicherheitsexperte Nummer eins. Mit dem kann ich auch mal drüber sprechen, ob er auch schon mal in der Ukraine war. Und wenn nein, warum nicht? Und ob er es vielleicht nicht auch mal machen wollen würde. Da gibt es auch viele Themen. Dann haben wir die ganzen Sparten-Podcasts von Beruf und Chance Digitec, über Finanzen, Immobilien, dann mit Volker Lohmann bis hin zu Einspruch, unserem Podcast, wo, glaube ich, sogar ein ganz ungewöhnlicher Gast ist. Habe ich das richtig im Kopf? Harald Schmidt.
Ja, Harald Schmidt kommt, genau.
Ihr Jüngeren kennt den wahrscheinlich gar nicht mehr so, ne? Du mit deinen.
Ich kenne den noch.
Du kennst den noch. Ne? Also bin ich auch sehr, also wir bei der FAZ, ich hoffe, Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sind jetzt ein bisschen jünger, aber wir haben ja auch ein durchaus älteres Publikum. Also Harald Schmidt passt da super rein. Und ich bin auch total gespannt drauf. Also da finden viele Sachen statt. Simon Strauß, unser Moderationskollege.
Ja, genau. Apropos jung, da kommt nämlich ein junger Kopf. Und zwar machen die Kollegen Simon Strauß und Helene Bobrowski deren FAZ-Reihe Junge Köpfe auch von vor Ort, und zwar mit Sebastian Kurz.
Dem ehemaligen österreichischen Kanzler, der über die Ibiza-Affäre gestolpert ist und seitdem, glaube ich, gar nicht allzu viele Interviews gegeben hat und über diese Zeit davor, mittendrin und danach erzählt hat. Also auch das ein absolutes Highlight, finde ich.
Ja, total. Und auch das werden wir hier im Daily senden. Das können Sie dann auch die nächsten Tage hören. Also spannende Themen, spannende Gäste, die da warten. Und ich bin auch da. Wir freuen uns.
Total. Wir freuen uns auf Sie, wenn Sie auch da sind. Ja.
Genau. Danke für das Gespräch, Andreas. Und nochmal, dass du uns ein paar mehr Eindrücke noch geschildert hast von deiner Ukraine-Reise. Danke.
Danke dir, Kathi.
Das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Dienstag, den 28. März. Wir freuen uns wie immer sehr über Ihr Feedback. Schicken Sie uns das gerne an podcast@faz.de. Morgen ist hier an dieser Stelle meine Kollegin Theresa Weiß für Sie da und sie wirft mal einen Blick nach Israel. Also machen Sie es gut und bis bald.